So, Halke Schnapp, wir lesen heute Morgen aus dem zweiten Kanto, Kapitel 6, Text 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vayu Yamasya Mitrasya Parimokshasya Narada Hingsaya Nirite Mrityor Nirayasya Budan Smritaha Vayu Yamasya Mitrasya Parimokshasya Narada Hingsaya Niriter Mrityor Nirayasya Gudang Smritaha Payoyamasya Mitrasya Parimokshasya Narada Hingsaya Niriter Mrityor Nirayasya Gudang Smritaha Vayur, der Abfluss zur Entleerung. Yamasya, die beherrschende Gottheit des Todes. Mitrasya, von Mitra. Parimokshasya, der Entleerungsöffnung. Narada, O Narada. Hingsayaha, von Neid. Nirritehe, von Unglück. Mrityoho, vom Tod. Nirayasya, von der Hölle. Gudam, der Mastdam. Smritaha, wird verstanden. Übersetzung. O Narada, der Entleerungsabfluss der universalen Form des Herrn ist das Reich der beherrschenden Gottheit des Todes, Mitra. Und die Entleerungsöffnung und der Mastdam des Herrn ist der Ort des Neids, des Unglücks, des Todes, der Hölle und Ähnlichem. Hier wird also der hintere Teil der universalen Form beschrieben. Neid hat in Gottes Schöpfung auch einen Platz. Er liegt im Mastdarm des Herrn. Vers 10. Parabhuter adharamasya tamasas chapi paschimaha natyo nada nadinam cha Gotra namasti samhati. Der Rücken des Herrn ist der Ort aller Arten von Enttäuschung und Unwissenheit sowie der Unmoral. Von seinen Venen fließen die großen Flüsse und Bäche und auf seinen Knochen türmen sich die großen Berge. Erläuterung. Um die unpersönliche Auffassung von der höchsten Persönlichkeit Gottes zu widerlegen, wird hier eine systematische Analyse der physiologischen und anatomischen Beschaffenheit seines transzendentalen Körpers gegeben. Aus der zur Verfügung stehenden Beschreibung des Körpers des Herrn, seiner universalen Form, geht deutlich hervor, dass sich die Gestalt des Herrn von Formen gewöhnlicher weltlicher Vorstellungen unterscheidet. Jedenfalls ist er niemals eine formlose Leere. Unwissenheit ist der Rücken des Herrn und daher ist die Unwissenheit der weniger intelligenten Klasse der Menschen ebenfalls von seiner körperlichen Vorstellung nicht getrennt. Da sein Körper das vollständige Ganze allen Seins ist, kann man nicht sagen, dass er nur unpersönlich ist. Im Gegenteil. Die vollkommene Beschreibung des Herrn lautet, dass er gleichzeitig sowohl unpersönlich als auch persönlich ist. Die Persönlichkeit Gottes ist der ursprüngliche Aspekt des Herrn und seine unpersönliche Emanation ist nur die Widerspiegelung seines transzendentalen Körpers. Diejenigen, die so glücklich sind, den Herrn von vorn zu sehen, können seinen persönlichen Aspekt erkennen, wohingegen diejenigen, die enttäuscht sind und sich daher auf der unwissenden Seite des Herrn halten, oder mit anderen Worten, diejenigen, die den Herrn von hinten sehen, ihnen seinen unpersönlichen Aspekt erkennen. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. Wir hören heute in diesem Vers etwas über die universale Form des Herrn. Ich beabsichtige nicht zu, also da eine ausführliche Erläuterung zu geben, da ich fest davon überzeugt bin, dass meine Vorredner dies bereits zu Genüge getan haben. Ich möchte heute sehr gerne mit dem kleinen Katechismus des Krishna-Bewusstseins, wie ich immer sage, weiter fortfahren. Katechismus ist, dass es werden Fragen gestellt, ganz klein, so kurze, bündige Fragen, und es wird eine kurze und bündige Antwort darüber gegeben. Im Matya Lila Kapitel 8 finden wir Ramananda Roy, der diese Fragen stellt, und Chaitanya Mahaprabhu, der die Fragen stellt, und Ramananda Roy, der sie antwortet. Und Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat auch so etwas zusammengestellt. Er hat insgesamt 64 Punkte gemacht, in denen er die Lehre des Krishna-Bewusstseins für denjenigen, der sie ausübt, zusammenfasst. Nicht? Unsere Philosophie hat ja einen Bereich, den Abhideya, den Teil, wo man praktisches, hingebungsvolles Dienen ausübt. Und ich finde diese Punkte einfach so markant und schön, dass wir darüber eine kleine Tape-Serie herstellen, und ich möchte da einfach weiterfahren bei Text oder bei Punkt Nummer 28. Das einzige wünschenswerte Objekt in unserem Leben ist es, den Staub zu sammeln von den Lotusfüßen von Sri Rupa Goswami, der den Wunsch von Sri Chaitanya Mahaprabhu erfüllt hat. In einem der Gebete, die wir täglich chanten, also nicht vielleicht täglich, aber die wir so chanten als Anrufung, da sagen wir: Wann werde ich den Wunsch entwickeln, die Sri Chaitanya Manovistam Stapitamena Bhutale Swayam Rupa. Die Mission von Rupa Goswami zu verstehen. Rupa Goswami hat uns den Zugang verschafft durch seine Lehren zu den vertraulichsten Bereich des Krishna-Bewusstseins. Es gibt zum Beispiel ein Shloka oder ein Gebet von ihm mit 31 Versen, Nikunja Raja Stava heißt das. Das Gebet beschreibt, wie Radha und Krishna sich in einem Hain von Vrindavan treffen und dort einen vertraulichen Austausch haben, wie das göttliche Paar also zusammenkommt in dem Ozean des Prema-Rasas, des liebevollen Austausches in der Prema. Rupa Goswami hat viele solche Schätze geschrieben, die uns einen Zugang zu diesen höchsten spirituellen Themen verschaffen. Und deswegen sagt Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, dass es das einzige gewünschte Objekt unseres Lebens ist, den Staub zu sammeln von den Lotusfüßen von Rupa Goswami. Wie das praktisch gemacht werden kann, ist, dass man sich die Lehren von Rupa Goswami anschaut und versteht, wie den Nektar der Hingabe. Es ist aber auch wörtlich zu sehen, dass man nach Vrindavan kommt und dort zum Samadhi von Rupa Goswami geht und den Staub nimmt und aufbewahrt und ein bisschen davon isst. Diese Praxis hat Srila Chaitanya Mahaprabhu selber gelehrt, indem er zu dem Geburtsort von seinem spirituellen Meister gegangen ist, nach Kumarahatta, und dort ein bisschen Staub gesammelt hat und den Staub gegessen hat. Durch den Staub kann man eine sehr direkte Verbindung zu einer großen Persönlichkeit gewinnen, indem man sich nämlich demütig zu dem Staub seiner Lotusfüße verneigt. Punkt 29. Die materielle Natur, die der höchsten Persönlichkeit Gottes entgegengesetzt ist, ist eine Prüfungshalle. Und jetzt erklärt uns Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, was in dieser Prüfungshalle für drei Eigenschaften uns helfen, die Prüfung zu bestehen. Toleranz, Demut und die Wertschätzung von anderen, etc., sind günstig, um unsere Hingabe zu Hari zu entwickeln. Wenn ihr durch die Prüfung des materiellen Lebens hindurchkommen möchtet, dann entwickelt Toleranz, Demut und das aufrichtige, von Herzen kommende Gefühl der Wertschätzung von anderen. Und dann bestehen wir die Prüfung des materiellen Lebens sehr leicht. Sonst ist es unter Umständen sehr schwer, denn die materielle Natur wird uns herausfordern. Wir werden geprüft werden, wie ein Stück Stahl, was geklopft wird auf einem Amboss. So werden wir durch zahlreiche Prüfungen gestählert werden in unserem spirituellen Leben. Der Devotee nimmt diese Prüfung entgegen, während der Pseudo-Devotee ausruft und die Gemeinschaft von Devotees verlässt. Punkt 30. Hier wird die Frage behandelt, was wohl zu unserem letztendlichen Nutzen am wertvollsten ist. Das ist eigentlich ein Schlucker, den er wiederholt, den er zusammenfasst. In jeder Geburt, sagt Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, bekommt man einen Vater und eine Mutter. Doch man mag nicht Unterweisungen bekommen, die für den letztendlichen Nutzen bestimmt sind. Ist klar, wir bekommen immer einen Vater und eine Mutter, sonst würden wir gar nicht Geburt nehmen können. Es gibt manchmal Fälle in der vedischen Zivilisation, die sind sehr außergewöhnlich, wo also ein Kind nur eben durch den Vater zur Welt kommt, ohne eine Mutter. Aber das ist sehr, sehr rar. Ein Vater und eine Mutter zu bekommen, ist kriegt man immer. Aber die Unterweisung zum letztendlichen Nutzen zu bekommen, das ist sehr, sehr schwierig und sehr rar und sollte man unglaublich schätzen und unglaublich hüten. Es heißt, keiner ist in der Lage, mit allem Geld der Welt auch nur eine, den Wert von einer spirituellen Unterweisung zu bezahlen. Eine einzige spirituelle Unterweisung, die von den Lotuslippen von einem reinen Gott geweihten wie Srila Prabhupada kommt, ist so wertvoll, weil es einem zum höchsten Nutzen, nämlich zum Krishna-Bewusstsein, bringen kann, wenn man sie befolgt. Es heißt, dass der Heilige zwei Dinge gibt. Den letztendlichen Nutzen, aber ein Heiliger betrügt auch. Was jetzt? Schaut euch das Beispiel von Es fällt ganz gleich, es ist nur eine Frage der Zeit. Pundarik Vidyanidhi an. Pundarik Vidyanidhi war gekleidet wie ein gewöhnlicher Materialist. Er hatte lange, schwarze, mit Öl gepflegte Haare. Er hatte samtene Kleider. Ein Spucknapf aus Kristall, in dem er den durchgekauten, berauschenden Betel hereinspuckte, hatte viele Diener. Als also Gadadhar, der von seinem frühen Kindheit an nur Entsagung praktiziert hatte, als dieser Gadadhar hörte von Mukunda, dies ist der allergrößte Devoti, fiel Gadadhar auf Pundarik Vidyanidhi ein. Er dachte in seinem Geist, nein, er ist ein Materialist, schau doch seine Frisur an und wie er sich gibt. Und nun, Gadadhar machte also ein kleines Offense und Mukunda wusste das natürlich und bewies dann dem Gadadhar, dass Pundarik Vidyanidhi in der Tat der größte Devoti war, indem er den Shloka chantete, diesen Aho Bhakti Yam, nicht, oh, wo kann ich einen barmherzigeren Herrn finden als Krishna? Selbst der Dämonen Putana gewährte er, die ihn töten wollte, indem sie ihn stillte. Nicht? Diese Dämonen gewährte er Befreiung. So, als Pundarik Vidyanidhi das hörte, offenbarte er sein wirkliches Wesen und wie soll ich mich ausdrücken? Er chantete, er weinte, 10 Menschen konnten ihn nicht tragen. Sein Körper bewegte sich in Eruptionen, die so gewaltig waren, dass das ganze Möbelar des Zimmers zersplitterte unter seinen Tritten. Und er rief, oh Krishna, du bist so barmherzig, aber mir hast du noch nicht deine Barmherzigkeit erwiesen. Und da wusste Gadadhar, der entsagte, der schweifende Bettelmönch, ja, er ist niemand anderes als ein Mahabhagavat, in dessen Herzen reine Liebe zu Krishna ist. So, aber gewöhnliche Menschen wurden hinters Licht geführt von Pundarik Vidyanidhi. Nicht so ist es auch mit meinem spirituellen Meister, Srila Prabhupada. Nicht alle seine Schüler konnten den Aspekt des letztendlichen Nutzens von ihm empfangen, sondern haben andere Dinge bekommen. Manche von uns, von unseren Gottbrüdern, sind stolz darauf. Ich bin ein Prabhupada-Schüler, ich stehe über anderen. Aber sie sind nicht richtig, haben nicht den letztendlichen Nutzen erhalten, sondern sie haben vielleicht den anderen Aspekt eines Heiligen kennengelernt. Nicht alle, aber manche. Ein Spirtler, eine große Seele, hat immer zwei Aspekte. Man kann zwei Dinge von ihm bekommen, wie wir es hören. Bekommen eine den letztendlichen Nutzen, Aber andere in seiner Gemeinschaft entwickeln Stolz, entwickeln Neid oder machen, wie es viele machen, auch zu einfach vergehen und sind so betrogen. Solche Devotis müssen sich fragen, Kavanchita, ich bin betrogen, ich habe nicht diesen Aspekt des Heiligen nutzen können. Ich bin betrogen, mein Leben ist nichts, ich muss mich jetzt verändern. So, also eine spirituelle Unterweisung, sagt Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati, ist mehr wert noch als Vater und Mutter, ist mehr wert als die Geburt, denn sie kann uns zur spirituellen Geburt bringen und ist somit der letztendliche Nutzen. Der 31. Punkt. Dieser ist ein schwieriger Punkt. Hier wird behandelt, dass ein Devoti ja manchmal, sagen wir mal, ein reiner Devoti, ein unverständliches Wesen zeigt. Wie ist das zu verstehen? Obwohl die Aktivitäten von einem Devoti und das schlechte Verhalten von einem Pseudo-Devoti manchmal gleich erscheinen mögen, gibt es doch einen Unterschied wie Himmel und Hölle, wie Milch und Zitronenwasser. Wir hören das besonders von Srila Bhaktis, wir hören von Gurkeshwar Das Babaji Maharaj, dass er manchmal sehr unverständlich sich verhielt. Nicht? Als ein Grihastha ihn, würde ich mal so machen, manchmal wachte er auf in der Nacht und lachte schallend und sagte, ha, da haben wir es wieder. Der und der Swami bricht die Prinzipien mit dieser Witwe. Ein Heuchler ist er. Manchmal kamen Leute, um ihn zu sehen. Und dann schloss er, dass die Tür zu seinem Kutier. Sagte, ich mache sie nur auf, wenn ich 2 Rupies kriege. Und dann bezahlte derjenige, der in seinen Darshan nehmen wollte, 2 Rupies. Und dann machte er wieder auf, lächelte kurz und machte wieder zu. Sehr unverständlich. Wieso machte er das? Weil große Seelen haben manchmal Methoden, andere zu unterweisen und andere zu lehren, die sehr, sehr schwierig zu verstehen sind. Ich kann versuchen, das zu interpretieren. Er wollte wohl sagen, dass man nicht zu einem Heiligen kommen sollte, einfach so, um ihn zu besichtigen, ähnlich wie ein Tourist, der ein Objekt von touristischem Interesse betrachtet und dafür was bezahlt. Das ist ein Erklärungsversuch, aber vielleicht ist es nicht möglich, so zu sehen. Ich beschäftige mich im Augenblick gerade mit buddhistischen Heiligen. Manche von denen nehmen ihre Schüler und werfen sie auf den Boden. Und dann wachen die auf aus einem gewissen Schlaf der Vergessenheit und sind total und haben es dann erkannt, ja, ich bin nicht der Körper und so, nicht? Also deswegen sagt Srila Bhakti Siddhanta, ich könnte viele solche Sachen erklären, ich könnte auch viele ein paar Beispiele von Prabhupada geben, ich müsste allerdings darüber nachdenken, wo manche Schüler ihn nicht verstanden haben. Deswegen sagt Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, obwohl die Aktivitäten von einem Devoti und das schlechte Verhalten eines Pseudo-Devotis gleich zu sein scheint, gibt es einen Unterschied dazwischen wie Himmel und Hölle oder Milch und Zitronenwasser. 32. Punkt. Das ist ein sehr intensiver Punkt, der sich um Ehrlichkeit, was ist Ehrlichkeit und Unehrlichkeit, also der Darstellung nimmt. Diejenigen, die den Fehler machen, Unehrlichkeit als Ehrlichkeit zu betrachten oder ein Menschen mit krummem Charakter mit einem Heiligen verwechseln, werden in große Schwierigkeiten geraten. Ähnlich wie eine Person, die versucht, einen Schmied zu betrügen, indem sie ihm schlechtes Stahl gibt. Nun, mit diesem Punkt bezieht sich Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur auf einen Punkt, den er gemacht hat in einer Unterweisung. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte immer, dass wenn wir uns im Krishna-Bewusstsein wirklich bemühen wollen, oder wenn wir dort vorankommen müssen, müssen wir einen vollen Einsatz geben. Jemand, der nicht bereit ist, diesen Einsatz zu geben, ist in dem Sinne unehrlich. Und zwar gab er dann als Illustration das Beispiel von einem Mann, der ein gutes Messer haben wollte, aber dem Schmied, dem Dorfschmied, ein schlechtes Stahl dafür gab. Ein minderwertiges Stahl. Und er kam mit diesem minderwertigen Stahl an und sagte zu dem Dorfschmied: Bitte mach daraus ein erstklassiges Messer. Und der Dorfschmied: Also ich habe dir erstklassiges Stahl gegeben. Und der Dorfschmied schmiedete und merkte bald, dass der Stahl von schlechtem Wert war, also überhaupt nicht wertvoll war, und reklamierte dann und sagte zu dem Mann: Wie kann ich aus diesem Stahl ein erstklassiges Messer machen? Warum versuchst du mich zu betrügen? Es ist kein erstklassiger Stahl, das weißt du besser als ich. Und so ist es auch, wenn wir im spirituellen Leben zu etwas kommen wollen, müssen wir ehrlich genug mit uns sein und ehrlich unsere besten Bemühungen dafür geben. Für Krishna sollten wir das Beste geben, nicht? Wie wir es bestimmt lernen in dem Kochkurses, der von Sava Bhavana Prabhu abgehalten wird hier. Das ist ein Prinzip, wenn man Krishna zufriedenstellen will, die besten Ingredienzien zu verwenden. Nicht? So müssen auch wir, wenn wir Krishna zufriedenstellen wollen, die besten Ingredienzien ergeben. Ich möchte hier an dieser Stelle sagen, dass ich gerade ein Gedicht geschrieben habe. Es reimt sich leider nicht, aber es macht vielleicht trotzdem einen guten Punkt. Es geht so: Wenn ich genau wüsste, ganz genau wüsste, ich kann es hier nur so im sinngemäß nachgeben, dass ich dich, Krishna, zufriedenstellen kann, indem ich einfach nur chante, würde ich mich dann hinsetzen können, von morgens bis abends chanten. Wenn ich genau wüsste, Krishna, dass ich dich sicher zufriedenstellen könnte, indem ich einfach nur über deine Herrlichkeit predige, würde ich dann alle selbstischen Wünsche beiseite lassen und rausgehen und die gefallenen Seelen zu versuchen zu unterstützen, indem ich von morgens bis abends predige. Wenn ich genau wüsste, Krishna, dass ich einfach nur, indem ich über dich meditiere, dich ganz und gar zufriedenstellen könnte, würde ich dann alles andere fallen lassen können und einfach nur über dich nachdenken. Es gibt ungefähr so eine Liste von mehreren Punkten. Wie geht es weiter? Ich weiß genau, dass dich diese und auch andere Aktivitäten ganz sicherlich zufriedenstellen. Aber mein Herz ist schwach. Unehrlichkeit und kleinliche Schwäche, Verzagtheit und Schwäche sind dort drin. Und so kann ich nicht, noch nicht, diese dich völlig zufriedenstellen. Obwohl ich erfahren habe, am eigenen Beispiel und durch das Leben anderer, dass der Versuch, sich selbst zu befriedigen, nicht befriedigen, zufriedenzustellen, nur zu Leid führt, bade ich doch immer noch in diesem Leid. Bitte gib mir Kraft, bitte gib mir Mut und bitte gib mir vor allen Dingen Anhaftung an deine Lotusfüße. So, wir werden bestimmt zum Anfang noch ein bisschen von dieser Ehrlichkeit, Unehrlichkeit bringen, dass wir eben nicht das Beste geben, das versuche ich damit auszudrücken, dass wir nicht gutes Stahl geben, sondern so schwaches Roststahl. Nicht, aber let's go on. Lass uns weiter probieren. 33. Punkt. So wie wir Kenntnis bekommen über die absolute Wahrheit, sollten wir fixiert in ihr werden. Statt noch weiter auch nur einen einzigen Augenblick zu vergeuden, von der Zeit, die wir noch haben, sollten wir uns beschäftigen im Dienst von Sri Hari. Dies ist also eine Unterweisung über Konsequenz. So wie jemand ein Kenntnis hat von der absoluten Wahrheit, sollte er fixiert werden in dieser Kenntnis, statt weiterhin seine Zeit zu vergeuden. Satan, denkst du nachher über diese Punkte, oder? Ja? Gut. Ich glaube, das ist klar. Und 34. Punkt. Dieser Punkt behandelt, geht über, was ist Imitation und was ist Nachfolgen. Im spirituellen Leben ist man mit dieser Frage konfrontiert. Wir denken heute, es gibt heute eine Underground-Philosophie-Schule in der ISKCON, die sich rasch verbreitet und viele Anhänger in Tempeln gewinnt. Die sagt, wir können nicht imitieren, etwas imitieren, das bringt überhaupt nichts. Schaut euch die Beispiele an, die einfach das sein wollten, was sie nicht sind. Nicht? Und wir müssen stattdessen nachfolgen. Die sagen denn, wir müssen Kompromisse schließen. Das geht sonst nicht weiter. Es gibt zu diesem Punkt, und an diesem Punkt ist sicherlich etwas Richtiges, eine total interessante Geschichte, die auch Prabhupada erzählt hat, von dem Gandharvika Sunanda. Wisst ihr, wer der Gandharvika Sunanda ist? Oder Sunanda Gandharvika. Gandharvika klingt so wie ein Halbgott, nicht? Ein Gandharva. Gandharva. Gandharvika ist der Name von Radharani. Sag ich schon was Falsches. Gandharva Sunanda hieß der. Nun, ein Wäscher hatte ein Freund, mit dem er alle seine Tätigkeiten tat. Der hieß Gandharva Sunanda. Eines Tages starb dieser Freund. Und der Wäscher dachte sich, aber ein einfacher Mensch, das muss ich jetzt feiern, das ist ja in gewisser Weise ein bedeutender Tag in meinem Leben. Und rasierte sich. Und ließ nur noch einen Sieger stehen, wie wir. Und klagte und nahm ein Bad. So, der Priester des Königs sah ihn und sagte, was ist los? Du bist frisch geschäft und du badest in einem heiligen Fluss hier. Oh. Sunanda Gandharva ist gestorben. Oh, sagte der Priester, heißt es ein glücksverheißender Tag? Ja, es ist ein schwerer glücksverheißender Tag. Meinst du, ich sollte auch ein Bad nehmen? Natürlich. Es ist gut, ein Bad zu nehmen. Der Priester schäbte sich frisch und nahm ein Bad. Ein Minister vom König sah das. Oh, sagte der Minister Gandharva, des Königs, mein lieber Priester, du bist frisch geschäft und hast gebadet, was ist los? Hast du nicht gehört, Sunanda Gandharva ist gestorben? Würdest du auch empfehlen, für mich ein Bad zu nehmen? Ist das gut fürs Weiterkommen, um die Karma-Last zu erleichtern? Tja, sagte der Priester, das würde ich schon sagen, sonst würde ich es ja nicht machen. So. Der König sah den Minister frisch geschäft und gut gebadet und mit seinem besten Dhoti. Und Da sagte er, also, was ist los? Das hast du mich ja gar nicht informiert. Sunanda Gandhava ist gestorben. Oh, sagte der König, meinst du, es ist ein glücksverheißender Tag zum Baden dann und mich zu rasieren? Also ich mache das nur einmal im Jahr, aber wenn das hier jetzt wäre, wenn es jetzt Brauch ist, why not? Ja, sagte der Minister, natürlich. So am Nachmittag sah die Königin ihren frisch geschäften König. Warte, also, Ihre Majestät, darf ich fragen, was der Anlass für das ist? Ja, sagte der König, also, Sunanda Gandhava ist gestorben. Die Königin fragte dann die einzig vernünftige Frage, die man bei sowas stellen sollte. Wer ist denn Sunanda Gandhava? Oh, sagte der König, das weiß ich jetzt nicht so genau. Also mein Minister hat sich abgeschäft und sagt Sunanda, ich dachte, das wäre eine wichtige Person, wenn der Minister das macht. Die Königin ließ sofort den Minister rufen. Wer ist Sunanda Gandhava? Ja, sagte der Minister, hat mich jetzt ein bisschen überfragt, jetzt in diesem kleinen Detail. Der Priester hat das mir gesagt. Der weiß das. Wenn der das macht, mache ich das auch. Okay, sagte Sunanda, dann sagte der Priester. Der Priester wurde geholt. Wer ist Sunanda Gandhava? Fragte die Königin. Sagte der Priester, also wieso diese ist eigentlich eine gute Frage. Also, wie komme ich denn überhaupt darauf, mich zu schenken? Ach, ich habe heute Morgen einen Wäscher getroffen. Der hat mir gesagt, dass Sunanda Gandhava gestorben sei und er hatte sich abgeschämt und ich dachte, ich mache auch was glücksverheißend ist. Ich bin ja Priester. Ja, sagte daraufhin die Königin, hole mir bitte den Wäscher. Der Priester suchte lange, bis er den Wäscher hatte. Und die Königin brachte ihn zur Königin und die Königin fragte den Wäscher dann, wer ist Sunanda Gandhava? Da wurde der Wäscher gleich ganz mental vor lauter Trauer. Oh, Ihre Majestät, ich hatte einen Freund. Er war ein Esel. Er heißt Sunanda Gandhava. Hare Krishna, Sarva Bhavana Prabhu. I'm feeling great happiness as you're walking on the path of my eyes. Hare Krishna. Es war ein Esel, der Sunanda Gandhava hieß. So viele, die zu der Untergrundschule gehören, sagen, tja, imitieren ist nicht gut, da hat man's. Da wird sogar eine Geschichte darüber erzählt. Das bringt nichts. So, deswegen ist dies ein wichtiger Punkt in Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs Unterweisungen, nämlich den Unterschied festzustellen zwischen Imitation und Nachfolgen. Ich lese jetzt vor. Viele Menschen verwechseln Imitation mit Nachfolgen. Diese beiden Worte sind nicht gleich. Die Rolle von Narada zu spielen in einem Schauspiel ist Imitation. Doch dem Pfad der Hingabe zu folgen, gemäß Narada Muni, das ist Nachfolgen. Dieser Punkt wird auch von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur behandelt. Der Thakur stellt die Frage, was bedeutet Gemeinschaft mit Gottgeweihten? Und er kommt zu dem Schluss, dass es zwei Arten von Gemeinschaft mit Gottgeweihten gibt. Einmal das, was er als eine äußere Art der Gemeinschaft pflegt, wo man die Verhaltensweisen annimmt und vielleicht auch die Votis imitiert. Und das andere ist, dass man dem Geist ihres Lebens, the spirit of their life, folgt. Das heißt, hier ist ein gutes Beispiel. Jeder macht Narada Muni in einem Schauspiel spielen können. Nicht? Man braucht sich nur so etwas wie eine Wiener zu nehmen und dann sagen, ich bin Narada und ein bisschen auf der Wiener spielen. Aber den Geist der Hingabe von Narada Muni zu folgen, das wäre Nachfolgen. Und das ist, was ein Devotee machen sollte. Im Krishna-Bewusstsein ist es ganz wichtig, dass wir diesen Unterschied zu verstehen, und deswegen widmet Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ihm einen Punkt. In diesem Beispiel von Sunanda Gandhava haben die Menschen nur das Äußere gebeugt. Nicht? Der Wäscher hatte seinen Arbeitsfreund verloren und hatte jetzt sich geschäft, weil er ein einfacher Mann war und wirklich sehr traurig gewesen sein muss. Und der Priester hatte nicht nachgefragt, warum hast du dich geschäft, sondern einfach nur gedacht, es sieht glücksverheißend aus, das mache ich auch. Und ist so mit einem großen Fehler dann aufgesessen, der sich weiter verbreitet hat, bis hin zum höchsten Regenten, dem König selber. So können sich diese Fehler der Imitation bis in hohe Position, auch in hohe spirituelle Position einschleichen. Es ist deswegen wichtig, den Geist der Hingabe zu erfassen, auch von Devotees. Und das ist nur möglich, wenn ein Devotee selber den Wunsch hat, sich Krishna hinzugeben. Wenn er in seinem Herzen den ernsthaften Wunsch verspürt, ein Devotee selber zu werden, dann wird er den Geist der Hingabe verstehen. Sonst wird er unter Umständen auch einen Fehler machen und zwischen diesen beiden Dingen, Imitation und Nachfolgen, nicht unterscheiden können. Nur wenn der ernsthafte Wunsch im Herzen gegenwärtig ist, zum Beispiel unseren spirituellen Meister Srila Prabhupada zu verstehen, wird uns von innen her, von der Überseele, die Intelligenz gegeben werden, den Geist der Hingabe zu erfassen und zu verstehen. Das ist sehr wichtig, dieser Punkt, für jeden einzelnen Devotee in seinem oder ihrem spirituellen Leben, auf diesen Geist der Hingabe zu stoßen und ihm auch nachfolgen zu können. Sehr, sehr wichtig. Denn der Schein trügt auch. Deswegen hatten wir vorhin gehört, wie Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagte, diesen Punkt, dass ein großer Devotee manchmal unverständlich ist und dass sein Verhalten uns irreführt und wir denken, es ist wie das Verhalten eines gewöhnlichen Menschen oder vielleicht sogar eines Pseudo-Devotees, nicht? Yes. So, jetzt wird die Frage gestellt, wer ist ein Heiliger? Er, der fortwährend sich darin vertieft, über Sri Hari zu sprechen, ist ein Heiliger. Jemand, der fortwährend beschäftigt ist, im Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes, ist ein Heiliger. Und jemand, der in all seinen Bemühungen versucht, Krishna zu dienen, ist ein Heiliger. Drei Definitionen. Jemand, der ständig über Krishna spricht, jemand, der ständig im Dienst beschäftigt ist, und jemand, der sich einfach bemüht, in seinen Tätigkeiten Krishna zu dienen. Solch ein Devotee macht in seinen Bemühungen manchmal Fehlen, aber wie uns Krishna in der Gita sagt, ist er aufgrund dieser Bemühungen doch als ein Heiliger anzusehen. Nicht Apichet Sudarat Charo, in diesem Schlokka wird das gesagt. Ein Devotee macht manchmal sogar mit seiner bedingten Natur in einen Widerstreit kommen. Darüber spricht Bhaktivinoda Thakur ausführlich. Nicht, dass unsere bedingte Natur sich meldet und wir bei unserer Bemühung im hingebungsvollen Dienst plötzlich uns in alte Denkmuster und auch Handlungsmuster hineinfallen, die zu unserer bedingten Natur gehören. Das macht Dasein. Aber wenn ein Devotee sich weiterhin bemüht, ist er als Heiliger anzusehen. Hier gibt es ein ganz liebenswertes kleines Detail. Vishwanatha Chakravarti Thakur behandelt den Vers Anya Bilashita Shunyam Jnana Kamadhyana Vritam. Dieser Vers, in dem reines, hingebungsvolles Dienen beschrieben wird. In diesem Vers heißt es, dass reines, hingebungsvolles Dienen frei ist von dem Wunsch, sich selbst zu nutzen, also durch fruchtbringendes Tun, durch Karma, und sogar etwas, sein Wissen zu vergrößern, durch Jnana. Reines, hingebungsvolles Dienen bemüht sich einfach nur, Krishna in einer für Krishna angenehme Art und Weise zufriedenzustellen. So, jetzt stellt Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur die Frage: Wie ist es mit einem Devoti, der in materiellen Leben in Bedrängnis kommt? Wir können das Beispiel sagen, der intensive Zahnschmerzen kriegt. Oder der, weiß ich, einen Kreuzfehler kriegt, oder der leidet, weil ihm andere Menschen schwer verletzt haben, und der sich aus diesem Leid heraus an Krishna wendet und sagt: Krishna, bitte hilfe mir, das Leid zu überbrücken. Fällt dieser Devotee vom rein hingebungsvollen Dienst herunter? Ich weiß nicht, ob euch die Frage in der Schärfe schon deutlich ist, deswegen will ich es ein bisschen deutlicher formulieren. Reines hingebungsvolles Dienen heißt, dass man nur das Interesse Krishnas im Sinne hat. Aber hier wendet sich doch der Devotee an Krishna und sagt: Ich will einen heilen Rücken oder einen guten Zahn haben. Das ist doch sein Interesse, doch in seinem Interesse. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur sagt, und ich fand es sehr, sehr nice und deswegen mitteilungswürdig: Nein! Der Devotee, der sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, braucht keine Angst zu haben. Er fällt nicht vom Pfad des hingebungsvollen Dienstes herunter oder ehrt nicht ab oder weicht ab, wenn er in extremen Situationen um die Hilfe Krishnas betet. Denn das ist natürlich. Genau wie ein Kind nur den Vater hat oder nur die Mutter hat in Notsituationen, so hat ja der hingegebene Devotee nur Krishna. Es ist natürlich. Das ist die natürliche Sweet Relationship zwischen dem Devotee und Krishna. Obwohl wir also nicht, wir sollten, das heißt jetzt nicht, dass wir, okay, jetzt stellen wir uns vor Radha Madanmohan, gib mir eine zwei Rasgulas, gib mir einen Besserwunsch, ein gut geschmiertes Auto, gib mir ein dies und das und so weiter. Nein, das machen wir nicht. Es wurde von extremen Situationen der Belastung gesprochen. Gut, damit sind wir, haben wir eine Definition, wer ein Heiliger ist. Es ist also auch ein Heiliger, der einfach nur bemüht ist, Krishna zufriedenzustellen. So, nun muss ich hier ein kleines Zeichen machen. Wir sind jetzt an Punkt 36 angelangt, also Punkt 35, und haben ein paar von den Juwelen von Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurs Unterweisungen gehört. Ich möchte euch ein kleines Juwel, was ihr nicht mitbekommen habt, wenn ihr nur zu dieser Vorlesung gekommen seid, noch vorlesen. Punkt 16. Es gibt keinen anderen Weg, Gemeinschaft zu haben mit der Transzendenz, außer durch das Hören. Nicht wunderschön? Das ist die Möglichkeit, Gemeinschaft mit Krishna zu haben. Transzendentalen Dingen. Hare Krishna, ich bin hier zu einem Ende gekommen. und möchte jetzt Fragen entgegennehmen. Ich hoffe, dass es euch so begeistert wie mich. Ich sitze hier so und bin total belebt durch diese Punkte und habe deswegen das Bedürfnis, sie mitzuteilen. Kann man dem folgen, diesen Gedankengängen? Ja? Ihr neckt, weil ihr es müsst, weil ich so begeistert bin? Oder? Sehr, sehr nice. Wir wollen, dass es wird als Liste dann herausgegeben. Ich möchte das in deutscher Sprache veröffentlichen, diese Liste. Und in englischer Sprache ist es leicht zu kopieren. Ihr könnt euch, wenn ihr wollt, können wir das für euch kopieren. Aber ich möchte es erst dann freigeben, wenn wir durch alle Punkte durchgegangen sind. Das hat einen bestimmten Grund, den ich hier nicht offenbaren kann, weil es ein Geheimnis ist. Gut, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Guter Wasserpuppe. Ja? Wenn man sich in extremen Situationen an Krishna wendet, um Hilfe, ja. So wie der Punkt gemacht wurde, ist es so, dass es, dass der Devotee gar nicht nachdenken kann. Es gibt einfach solche Situationen, wo der Devotee nicht denkt, oh Krishna, mach mich gesund, damit ich dir dienen kann, sondern wo es einfach too much wird. Und das ist der zweite Fall damit gemeint. Es gibt diese Situation, wo plötzlich alles nicht. Ich weiß eben in meiner Situation, ich hatte diesen fürchterlichen Ischia-Schmerz gehabt. Und als das geschah, wusste ich, kann ich nur so, Krishna, bitte heile mich den Ischia. Also ich weiß, das ist nicht die höchste Ebene. Und ich tue es jetzt, ich bitte dich jetzt ehrlich gesagt, natürlich will ich Dienst machen. Das ist klar, das ist mein Wesen. Aber ich denke jetzt einfach nur, dieser bestialische Schmerz, bitte nimm ihn weg. Also so habe ich es verstanden. Ja, noch jemand? Nein, ja, das ist eine sehr gute Frage, ich will es wiederholen. Bei dem Unterschied zwischen imitieren und nachfolgen wurde gesagt, man solle den Geist desjenigen, dem man folgt, verstehen und in diesem Geist der Hingabe dann handeln. Es gibt einen Schlüssel für diese und viele andere Fragen, den man unbedingt haben muss, um Krishna-Bewusstsein verstehen zu können. Krishna-Bewusstsein ist eine sehr, sehr feine Kunst, denn es ist eine Sache des Herzens. Bhakti ist eine Sache, die den Körper, die Worte und besonders auch den Geist umfassen muss. Da kommt man dann an ganze Kleinheiten und Feinheiten an, wenn man zum Beispiel, wenn es darum geht, den Geist zu verstehen, also etwas tief zu verstehen, in der Tiefe zu verstehen, nämlich zur Motivation und solchen Dingen. Deswegen ist Bhakti immer ist etwas sehr Rares, weil es bis auf in die feinsten Fasern und Schichten unserer Persönlichkeit, da muss es Platz nehmen. Es gibt einen Schlüssel, der für einen Bhakta ganz wichtig ist, sodass er die Essenz des Krishna-Bewusstseins verstehen kann. Und zwar muss der Devotee einfach zunächst einmal philosophisch verstehen, diese menschliche Lebensform ist mir durch Krishnas Barmherzigkeit gegeben worden, nur um einen einzigen Zweck zu erfüllen, nämlich durch hingebungsvollen Dienst meine ursprüngliche Beziehung zu Krishna wiederherzustellen. Nachdem das verstanden ist, wenn ein Devotee das verstanden hat, das ist der Zweck meines Daseins, wird er sich an Krishna wenden und sagen, Krishna, wie? Sambandha ist erstmal Wissen über unsere Identität, über die Bestimmung unseres Daseins. Und dann kommt die Frage, wie kann ich das machen? Erst wenn diese Frage des Wie kann ich das machen, kommt der Vorgang des Abideas. Wie können wir hingebungsvolles Dienen erreichen? Bhakti kann man leicht verstehen und man kann leicht die Feinheiten der Bhakti verstehen. Die werden einem richtig gegeben, wenn der Devotee zunächst einmal Sambandha hat, das heißt ein Verständnis hat. Ich bin ein Teil von Krishna. Ich bin in dieser materiellen Welt. Ich bin getrennt von Krishna. Es scheint so, dass ich getrennt von Krishna bin in dieser materiellen Welt. Ich muss diesen Zustand unbedingt jetzt beseitigen. Und in dem Augenblick, wo der Devotee in dieser Einstellung ist, von dieser Lebenseinstellung ausgeht, da wird er sicherlich nicht den Fehler machen, zu imitieren oder nachzufolgen. Da wird ihm das feine Verständnis gegeben. Schau doch in deinem eigenen spirituellen Leben oder lasst uns in unserem eigenen spirituellen Leben schauen. Wir sind immer dann gut situiert, wenn wir einfach diese Ausgangsposition haben. Ich bin eine gefallene Seele, getrennt von Krishna. Ich bin in der materiellen Welt. Ayinanda Tanuja. Ich bin hier umspült von meinen Feinden, Lust, Gier, Neid und Illusion. Das ist Sambandha Jnana alles. Und wenn man sich aus diesem Verständnis dann an Krishna wendet, dann ist die Aufrichtigkeit und dann stimmt die Ausgangsposition. Aber wenn deine Ausgangsposition nicht stimmt, kannst du so viele Dinge tun, aber du kommst nicht ans Thema an. Zum Beispiel ist es sehr wichtig, angenommen, ich möchte diesen Punkt dort, ja, das ist ein neutraler Punkt, den Türgriff erreichen, weil ich heraus aus der Tür will, wahrscheinlich irgendwann mal, nicht? Das ist wichtig, dass ich den richtigen Winkel habe, um ihn zu erreichen. Also wenn ich eine Schnur mache. Das ist ein bisschen geometrisch. Ich will jetzt mal das ist ein Beispiel aus der Geometrie. Ich lasse das jetzt mal, das ist zu dumm, das jetzt in diese Situation zu übertragen. Das Beispiel aus der Geometrie lehrt uns das. Wenn ich einen Punkt habe, von dem ich eine Linie sehe und dann ausgehe mit der Linie, um den Punkt B zu erreichen, es ist ganz wichtig, dass ich den richtigen Winkel habe. Ja. Wenn ich Punkt A hier habe und ich weiche nur ein bisschen ab, dann komme ich niemals zu Punkt B. Ich mache nur eine Abweichung von 0,0001 Grad sein, den man also nicht mal sieht. Ne? Aber das Endergebnis ist ein fatales. Deswegen muss im spirituellen Leben ein Devotee ausgehen von diesem Sambandha-Verständnis. Er kann das natürlich erstmal philosophisch nehmen. Das ist ein Unterschied zwischen der Seele und Gott und Materie und all diesen philosophischen Kategorien. Aber dann wird er das mit Bhakti erfüllen und einfach sagen, oh, was bedeutet das für mich? Ich bin gefallen, ich bin getrennt von mir. Ich muss jetzt zu Krishna zurück. Und in dem Augenblick, wo der Devotee von dieser Haltung ausgeht, dieser demütigen Selbsterkenntnis. Da wird Krishna das korrigieren, wenn er Fehler macht. Da wird Krishna die Gradeinstellung vornehmen. Aber wenn diese Haltung nicht da ist, dann kann man Tausende von Jahren zu jemandem predigen und der wird das nicht verstehen. Der wird immer der wird nicht ankommen ans Ziel. Das ist eine Erklärung. Krishna. Habt ihr sonst noch Fragen? Guter Wasser, Prabhu. Bei mir auch. Können Klopp aufmachen. Ja. In dem hingebungsvollen Dienst, es geht um Motivation. Ich glaube, wir alle wissen, wenn ich eine selbstische Motivation habe in meinem hingebungsvollen Dienst, ist das nicht so hoch einzustufen, wie Krishna zu dienen. Da lassen sich nun viele Dinge sagen. Ich möchte Folgendes zu deinem Punkt sagen, Buddha Vasa Prabhu. Es ist sehr wichtig, dass sich ein Devotee über seine Motivation Gedanken macht. Ganz natürlich. Aber lasst uns menschlich sein. Und menschlich in dem Sinne, lasst uns ein Verständnis von uns haben. Ob wir uns nun in dieser oder jener Motivation an Krishna wenden, nach einer gewissen Zeit der Beschäftigung mit Krishna, werden wir von den allanziehenden Eigenschaften des Herrn hören. Und dann wird die Motivation sich wechseln. Dann werden wir angezogen werden. Es heißt, so schön im spirituellen Leben, manchmal treibt ein Maya mit Leid. Bhaktivinoda Thakur spricht dafür, dass die materielle Welt wie ein Amboss ist, nicht wie ein Schmied sie hat, das Lebewesen wie der Stahl und das Leid wie der Hammer. Pusch, pusch, pusch. So wird das in die Form gebracht. So werden wir in Form gebracht durch diese leidvollen Sachen. Leider ist das so. So, aber trotzdem, nach einer gewissen Zeit, wenn wir uns mit Krishna auseinandersetzen, werden wir von Krishnas wunderbaren Eigenschaften angezogen. Selbst Unpersönlichkeit ist Anhänger, wie die vier Kumaras, als sie die Tulsi-Blätter rochen, die von den Füßen des Herrn kamen, wurden sie angezogen. Und es gibt viele, viele Beispiele dafür, wie Devotis angezogen werden, indem sie sich mit Krishnas Herrlichkeiten beschäftigen. Und deswegen, ganz gleich, was die Motivation ist, es gibt keine andere Möglichkeit, mit der Transzendenz Gemeinschaft zu haben. Das sage ich jetzt mal in Shrila Bharati Siddhanta, das war die Tatkurswort, als durch Hören. Man muss über Krishna wiederholt hören. Nee. Kann sich darüber bewusst werden und sagen, ja, wann komme ich jetzt mal langsam aus der Prügelknabenmentalität raus? Dass nur wenn es mir schlecht geht, dann suche ich Zuflucht. Man kann sich danach sehen, aber was immer es ist. Akarma sarva kamo va moksha kama udara di tivrena bhakti yogina jajeta purusham param. Danke. Nicht also, ob du voll mit materiellen Wünschen bist. Eins ist die Vermeidung von Leid, dieses rein freudsche Motiv. Ob du keine materiellen Wünsche mehr hast oder ob du dir Befreiung wünschst. Verehre Krishna. Und eben das Hören über Krishna wird ganz besonders im Kali Yoga erwähnt. Da ist die powervolle Droge der Krishna-Rati drin, der Anziehung zu Krishna. Das ergreift einen irgendwann. Deswegen sagt Prabhupada, dieses Hören wirkt wie intravenös injizierte Sache. Ne? Stell dir mal vor, jemand holt dich von der Straße runter und spritzt dir was ein. Das gibt es heute. Nicht viele Leute verkaufen Organe auf diese Weise. Es gibt richtig eine Organmafia in Italien. Du gehst da links und dann schnappen sie dich und schwupp, setzen, betäuben sie dich und dann wachst du auf und hast keine Leber mehr oder nur eine Niere. Nicht? I'm sorry für das Beispiel, aber da geht es darum, um was intravenös injiziert wird und das wirkt. So ist es auch mit Krishna Katha. Muss immer wieder hören, geduldig hören, nicht weggehen, weiter hören. Und dann wird das Motiv geheilt. Man entwickelt nämlich Anziehung für Krishna. Gut, hier sind wir zu einem natürlichen Ende gekommen. Wir beabsichtigen, weiter fortzufahren mit diesem Punkt. Es sind noch einige, also wir sind jetzt erst bei der Hälfte, aber es kommt dann. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Shri Radha Madan Mohan ki jai. Go Premanandi Hari Hari Bol.